Wir befinden uns in der Apostelgeschichte in Kapitel 10, ab Vers 1 bis 18 heute. Froh, wenn ihr das auch an die Leinwand schmeißen könntet, den Text Apostelgeschichte 10, 1 bis 18. Das Thema ist, wie in Antiochien die Heiden gläubig werden an Jesus Christus und wie dort Gemeinde entsteht und wächst. Ich würde mit euch den Text doch ganz gerne anschauen und lesen. Möchtest du ihn vorlesen, Schatz? Wäre mir sehr recht. Genau.
Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte.
Oh, Entschuldigung. Habe ich hier falsche Stelle? Wir sind, wo die Gläubigen in Antiochien, die Heiden gläubig werden. Wahrscheinlich habe ich die Bibelstelle falsch aufgeschrieben, entschuldigt. Ist das Kapitel 11 oder? Stehe selber ein bisschen auf dem Schlauch. Genau. 13 ab Vers 1. Nee, noch vorher, wo die Gemeinde entsteht. Das fängt an in Vers 19, glaube ich. Die aber zerstreut waren. Was ist das für Kapitel?
Kapitel 11,
19. Da habe ich, also, okay, da habe ich 10 geschrieben und nee, es ist Kapitel 11. Also ab Vers 19, Kapitel 11, Vers 19 bis den letzten Vers. 30. Jawohl, genau. Bis Ende des Kapitels. Ja. Wenn wir den Text bekommen könnten. Entschuldigt bitte.
Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Heiligen Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus.
Okay, dankeschön. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob. Das hatten wir ja mitbekommen. Fast die ganze Gemeinde, kann man sagen, aus Jerusalem ist sozusagen durch die Verfolgung vertrieben worden. Sind sicher nicht alle weggegangen dort, aber viele. Und die haben, weil sie einfach Menschen waren, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, haben die nicht den Kopf ins Sand gesteckt, was man ja verstehen könnte menschlich. Wenn du vertrieben wirst, ja, wo übernachtest du? Ich stelle mir manchmal so ganz einfache, praktische Fragen. Ja. Was machst du dann? Von was isst? Wo kriegst du was zu essen her? Wenn du nicht mehr in deinem eigenen Haus und in deiner eigenen Heimat sein kannst. Das war die Situation von vielen Gläubigen, Brüdern und Schwestern, die aus Jerusalem vertrieben worden sind. Aber sie haben in die Gegenden, in die sie einfach geflüchtet sind, nicht aufgehört zu verkündigen, dass sie das Heil in Jesus gefunden haben. Dass sie einen wunderbaren Herrn haben, einen wunderbaren Messias, der gekommen ist. Aber sie verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Das war das, was wir auch gesehen haben. Diese Hürde, zu den Heiden zu gehen, die war dermaßen hoch, dass die haben das in der ersten Zeit nicht geschafft, über diese Hürde drüber zu springen. Und sie haben in den Städten, wo sie hingekommen sind, sind die in die Synagogen gegangen, weil sie ja selber Juden waren, und haben dort Jesus verkündigt. Hey, das, was bei den Propheten steht, das hat sich erfüllt durch Jesus Christus. Und da sind schon viele Juden auch gläubig geworden in den Synagogen, sicher nicht alle. Aber die Heiden haben noch nichts mitgekriegt in der Umgebung. Und dann heißt es aber, es sind welche gekommen dann auch nach Antiochia. Antiochia, das liegt, wenn du den Libanon, Israel, dann den Libanon nach Norden hochgehst, dann praktisch hat die Türkei Ende des Ersten Weltkriegs noch einen Zipfel besetzt von Syrien. Da liegt dieses Antiochia, dieses ehemalige, heißt heute mit anderen Namen, aber das war damals die zweitgrößte Stadt im Römischen Reich. Also das war eine Stadt, wo die Historiker heute zwischen 250.000 und 500.000 Einwohner annehmen. Also du kannst sagen, entweder zwischen Augsburg und Nürnberg von der Größe her. Ja. Das war also schon wirklich eine große Stadt. Und eine illustre Stadt. Ja. Also dort gab es Juden und da gab es Heiden in jeder Schattierung. Und da sind die hingekommen und haben angefangen, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Da geschieht ein Durchbruch. Einige also von diesen Geflüchteten sind Männer, das heißt, die stammen ursprünglich aus Zypern und Kyrene. Zypern, sagt euch was, die Insel, das ist klar. Das Kyrene, das ist heute gelegen so im nördlichen Libanon, sage ich schon, Libyen. Da stammen die ursprünglich her, waren aber in Jerusalem ansässig. Aber was die hatten, die haben Griechisch geredet und waren von der griechischen Kultur doch mehr oder minder stark beeinflusste Juden. Sie waren Juden, sind aus welchen Gründen auch immer dann in Jerusalem ansässig geworden, sind aber aufgewachsen in der Diaspora, sagt man. Und das ist nicht zufällig, dass gerade die angefangen haben, dann zu den Griechen, sind sozusagen alle Nicht-Juden, ja, zu denen zu reden. Warum? Warum gerade die? Warum ist da nicht der Jakobus, der Bruder des Herrn, ja, oder noch ein paar so starke Kerle aus Jerusalem, hebräischstämmig, so richtig Juden 100%, ja, die haben diese Hürde noch viel weniger geschafft, zu den Heiden zu gehen. Das haben wir ja am Petrus gesehen, ja, was Gott alles für Purzelbäume gemacht hat, ja. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Vision da, Vision hier, damit er wirklich endlich zu einem Heiden ins Haus geht. Ja. Gott hat alles auf die Wege gebracht, damit diese Hürde endlich übersprungen wird durch den Petrus. Und diese griechisch sprechenden Juden hier, die aufgewachsen sind nicht in Jerusalem, die aufgewachsen sind in einer Gegend, wo immer, es war überall Götzengegend, ja, ganz egal, im ganzen Römischen Reich, die haben sich leichter getan, zu denen zu gehen, die genauso schwätzen wie sie, nämlich griechisch, die genauso ein bisschen denken wie sie. Ja. Und das ist für uns auch etwas. Gott benutzt auch dich und mich in aller Regel für die Menschen, die wenigstens so ticken wie du, die vielleicht Interessen haben wie du, die vielleicht mit dir im gleichen Büro sitzen, die vielleicht mit dir in den Kindergarten Kind reinbringen oder die mit dir in der Arbeit im Krankenhaus sind oder. Das sind die Menschen, die Gott dir über den Weg schickt. Also es gibt bestimmte Berufungen, wo Gott sagt, hey, geh ganz woanders hin, in ein ganz neues Feld. Aber da gibt dann Gott auch eine Berufung dazu und auch Begabung. Aber die meisten Menschen kommen zum Glauben, so wie du zum Glauben gekommen bist und ich, durch Menschen, die man irgendwie schon mal kennt, die einem nicht fremd sind, wo man schon ein gewisses Vertrauen auch hat und was annehmen kann. Die man kennt vom Fußballverein, die man kennt vielleicht von bei mir, so ganz lose von der eigenen Pfarrjugend. Ja, plötzlich ist halt der nicht mehr auf Badis gegangen, ja, der mir dann von Jesus erzählt hat, sondern der hat mit seiner Gitarre jetzt statt irgendwelche dummen Songs, ja, der hat ihn selber Band gehabt, die haben in Diskos gespielt, ja, und jetzt hat er seine Gitarre halt benutzt, um irgendwelche Jesuslieder zu singen. Das war schon radikal, plötzlich auffällig anders, und der war der Jugendleiter von der Pfarrjugend. Ja, mit geistlich und so, null, ne, ist klar, aber plötzlich ist er geistlich gewesen. Ja. Und natürlich, weil ich den kannte, war das für mich jetzt nichts Fremdes, als der mich eingeladen hat, auch mal zu kommen, so in die alte Schule, wo sie sich getroffen haben, 3 Leutchen, ja, altes, nacktes Klassenzimmer, aber das hat alles keine Rolle gespielt, wenn es plötzlich Jesus kennenlernst. Ja. Hat bei mir noch ein bisschen gedauert, aber irgendwann hat es Klick gemacht. Gott nimmt dich und macht es dir eigentlich einfach, mit den Menschen, mit denen du sowieso sozusagen zusammen bist, irgendwie denen ein Zeuge für Jesus zu sein. Und es war genau hier, genau durch diese, die haben die gleiche Kultur gehabt, die haben die gleiche Sprache gehabt, vielleicht ähnliche Herkunft, ja, die haben vielleicht darüber geredet, hey, kennst du auch die Tante Emma, ja, da irgendwo in der Ecke, weißt, versteht ihr? Die haben einfach Gemeinsamkeiten gehabt und solchen Menschen kann man leichter das Evangelium bringen. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Der Herr hat sich richtig gefreut, dass die über diese Hürde drüber gesprungen sind. Und hat es so mächtig gewirkt und gesegnet, dass viele von diesen Griechen, Heiden, an Jesus gläubig geworden sind. Ja, und das war natürlich sehr überraschend. Ja. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Die Gemeinde zu Jerusalem. Dort sind ja die 12 Apostel. Das ist der Ausgangsort für die Verkündigung, dass Jesus gekommen ist, der Messias gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist, für uns auferstanden ist, dass er wiederkommen wird. Und natürlich war das die größte Gemeinde zunächst. Und sie hatten natürlich das größte Gewicht und natürlich, weil die Augenzeugen, die 12 Augenzeugen dort waren, die von Jesus selber berufen worden sind. Und kurz zuvor war ja der Petrus schon in Caesarea und hat die ersten Heiden zu Jesus geführt, den Cornelius und seinen Haushalt. Und deswegen war das jetzt für die Gemeinde in Jerusalem sozusagen schon nicht mehr die Frage, ob Heiden zum Glauben kommen dürfen, sondern die waren jetzt schon vorbereitet, die haben gelernt und deswegen haben sie gesagt, hey, okay, die in Antiochia, da sind so viele Heiden gläubig geworden, die müssen wir unterstützen. Hey, wer geht zu denen und hilft denen, Gemeinde mit anzuleiten und aufzubauen? Und wer ist da? Der Barnabas, der Sohn des Trostes. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Barnabas, was war das für ein, von seiner Herkunft her, wer war das? Genauso ein Hellenist, ein griechisch sprechender Jude war das. Auch in der Gemeinde in Jerusalem ansässig, aber aufgewachsen heißt in Zypern. Der kannte also auch diese Kultur von den Menschen, die dort in Antiochia gläubig geworden sind. Und deswegen war der auch offen und ich sage jetzt mal auch, dem ist es nicht so schwer gefallen, zu denen hinzugehen. So stark vielleicht der Jakobus später in der Gemeinde in Jerusalem von Bedeutung war. Aber die Kompetenz hatte er nicht. Das hätte der nicht gekonnt. So gibt Gott Gnade und Begabungen und auch unsere Herkunft, unsere Prägung spielt damit rein, wem wir einfach dienen können. Und der Barnabas konnte diesen neuen Heidenchristen genau richtig dienen. Ja, wen haben die da geschickt, den Barnabas? Was denkt ihr denn? Wen würdet ihr da hinschicken jetzt aus unserer Gemeinde? Da entsteht eine neue Gemeinde von lauter Neulingen, die von der Bibel wenig oder gar keine Ahnung haben. Wen würdet ihr da hinschicken, dass er die Gemeinde dort anleitet? Ganz praktisch gesehen, wen würdet ihr hinschicken? Also ich würde sagen, Markus, hast Zeit, ja? Markus wird vielleicht sagen, Peter, hast du Zeit? Tibi, wie schaut es bei dir aus? Du schickst doch da jemanden hin, der schon in der Gemeindeleitung tätig ist, oder? Oder würdest du einen ganz Neugläubigen, so wunderbar das ist, da hinschicken? Der kann denen natürlich wenig helfen. Also, ich will euch einfach nur auch ein bisschen sehen lassen, wie Gemeinde entsteht, ganz praktisch. Dieser Barnabas, das können wir davon ableiten, war in der Gemeinde von Jerusalem schon unter den Ältesten. Das wird nicht gesagt, aber das liegt in der Logik der Entwicklung. Ja. Der war schon in der Gemeindeleitung mit tätig. Und deswegen haben sie ihn hingeschickt, weil er Erfahrung schon hatte, diesen Dienst schon mitgetan hat und weil er Hellenist war und weil er ein Herz hatte für diese griechisch sprechenden Menschen, die zu Jesus gefunden haben, aber halt einfach noch ziemlich blank waren von der Lehre, von der Bibel her. Ja, die wussten so gut wie nichts. Es gab ein paar, die vielleicht am Rand der Synagoge schon dabei waren. Die haben schon die Bibel ein Stück gekannt, ja, die nicht ganz Juden geworden sind, aber so Gottesfürchtige, hat man da dazu gesagt, sind vielleicht auch ein paar dabei gewesen, die haben schon von der Bibel was gewusst. Aber die meisten haben den Götzentempel besser gekannt als irgendwas aus der Heiligen Schrift, weil das halt ihre Herkunft war. Ja. Als dieser, der Barnabas, dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermutigte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben Denn er war ein bewährter Mann. Hier hören wir schon wieder, ja. Also der war schon bewährt. Voll Heiligen Geistes war er und voll Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Und der Barnabas kommt dahin und er sieht die Gnade Gottes, die da wirkt. Das ist eine Stärke von dem Barnabas. Der sieht, was schon da ist, was Gott schon gewirkt hat unter diesen Heiden. Das ist auch eine Gnade. Mancher, der neigt dazu, der sieht, was noch nicht da ist und lässt sich vor allem dadurch bestimmen. Ja. Ich muss mich da melden. Ja. Ich bin eher so jemand, ich sehe oft, was noch nicht da ist. Ja. Aber der Barnabas, der sieht, was schon da ist und sagt, hey, preis den Herrn. Ja, der sieht die Gnade Gottes. Und das ist wunderbar und das ist sehr ermutigend. Und auf dem, was er sieht, baut er einfach weiter. Er ist sozusagen der erste Älteste dort. Barnabas war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Das sind eigentlich Eigenschaften, ihr Lieben, die für jeden Christen gelten sollten. Wir sollten alle voll Heiligen Geistes sein und Stück für Stück im Glauben bewährt werden. Gott schenkt es jedem. Voll Heiligen Geistes sind nicht nur die Apostel gewesen an Pfingsten, sondern der Heilige Geist hat alle gleichermaßen getauft. Und das macht er bis heute. Und ich möchte dich auch da ermutigen, dass du immer wieder den Herrn bittest, dass er dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Also ich mache das immer wieder, dass ich wirklich bitte, Herr, füll du mich mit deinem Heiligen Geist, führ du mich. Und ich kann nicht sagen, dass ich dann ein großes Gefühl empfinde, aber ich darf darauf vertrauen, dass der Herr mich einfach führt und dass er mir Impulse gibt, in meine Gedanken hinein zum Beispiel, um mich zu führen, auch im Alltag. Oder eben bestimmte Situationen durchzustehen. Ich meine, ihr habt am Rande mitgekriegt, ich war jetzt die vorletzte Woche wirklich gesundheitlich sehr angeschlagen. Und ich bin das erste Mal in meinem Leben in einem Notfallwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Habe ich vorher noch nie erlebt und auch noch nie gebraucht. Und da kommt ihr schon sehr schnell ein Stoßgebet. So viel mehr war ich eh nicht in der Lage in dem Augenblick, aber Herr, bitte hilf mir, dass ich das durchstehe, ja, weil es mir wirklich elend ging. Und der Herr, der hat auch geholfen. Deswegen darf ich heute hier stehen. Dieser Mann war bewährt. Das zeigt, er hat schon in Jerusalem in der Gemeinde gedient. Er hat den Aposteln gedient, aber er hat dadurch der ganzen Gemeinde gedient. Und er hat seine Begabungen eingesetzt. Und darin ist er unser Vorbild. Ich möchte euch wirklich vom Herrn her ermutigen, das, was euch Gott ins Leben gelegt hat durch seinen Heiligen Geist, die geistlichen Gaben, prophetisches Reden, Eindrücke weitergeben, macht es. Macht es im Hauskreis. Macht es auch untereinander privat. Bete doch mal für irgendjemanden in der Gemeinde und sag, Herr, zeig mir doch, ob ich ihm irgendein Wort weitergeben soll. Und dann nimm doch das Handy und ruf ihn an oder schreib es ihm auf WhatsApp, einfach zur Ermutigung und für dich zur Übung. So lernt man prophetisch reden. Ja. Kann so, so ermutigend sein. Dieser Barnabas hat seine Begabungen eingesetzt für den Herrn, indem er den Heiligen gedient hat. Und jetzt dient er eben dort, diesen neuen jungen Gläubigen. Er ermutigte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Er ermutigte sie, mit festem Herzen beim Herrn zu bleiben. Das zeigt aber doch auch, dass das auch in deiner und meiner Hand mitliegt. Es ist eine Gnade, dass wir den Herrn kennen dürfen. Es ist eine Gnade, dass wir mit ihm gehen dürfen. Aber es ist nicht etwas, was sozusagen ohne dich passiert, sondern es passiert ganz mit dir. Du und ich, wir haben es in der Hand zu 100%, ob wir fest beim Herrn bleiben oder nicht. Das liegt in deiner und meiner Entscheidung. Und das ist ein Vorrecht. Gott behandelt uns in aller Freiheit, die er uns gegeben hat, wie er uns geschaffen hat. Und trotzdem ist es 100% Gnade. Aber eben mit dir. Er wirkt mit dir, nicht ohne dich. Ja. Das ist ein Geheimnis, aber die Bibel lehrt ganz klar beides. Dass es 100% Gnade ist, dass wir im Herrn sein dürfen, mit ihm leben dürfen. Aber es ist 100%, dass er uns geschaffen hat mit einem freien Willen, den wir mit einsetzen können und müssen. Und er wird nie gegen deinen und meinen Willen in unser Leben wirken. Beides gehört zusammen. Treff du auch für dich, auch gerade da, wo Herausforderung ist, eine feste Entscheidung, am Herrn zu bleiben, zu sagen, Herr, ich will mit dir gehen. Ich danke dir, dass du mir die Gnade dazu geben wirst. Ja. Aber es ist deine und meine Entscheidung. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Das hat mit dem Dienst von dem Barnabas zu tun. Der hat denen geholfen, Stück für Stück sich zu sammeln und zu treffen in den Häusern und Gemeinde zu leben. Hat sie angeleitet, aber es war vor allem durch die neuen Gläubigen, die einfach ihren Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen, Mitsklaven, was weiß ich alles, gesagt haben, hey, ich habe Jesus gefunden. Ja. Und dadurch sind weitere Menschen zum Glauben gekommen. Und so ist viel Volk für den Herrn gewonnen worden. Wenn überhaupt in jeder Gemeinde im Neuen Testament, wenn du das ein bisschen beobachtest, die meisten Menschen, die dann zum Glauben kommen, das kann zwar sein, dass die Initialzündung zum Beispiel ein Paulus gemacht hat, der ist in die Synagoge reingegangen, ja, hat vom Alten Testament her gezeigt, die Verheißungen des Messias, die sind erfüllt worden durch Jesus Christus. Die Gemeinde hat sich in der Regel gespalten nach einiger Zeit, ja. Die einen eben haben gesagt, ja, das stimmt und sind jesusgläubig geworden. Die anderen haben gesagt, nee, hau ab, ja, damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber dadurch ist Gemeinde entstanden. Aber dann, die weiteren Menschen, die zum Glauben gekommen sind, sind durch die neuen Gläubigen an Jesus in aller Regel zum Glauben gekommen. Paulus war in den meisten Gemeinden, die er so gegründet hat, 2 Wochen, 3 Wochen. Es gab wenige Gemeinden, wo er länger war. Und das andere haben schon die Gläubigen an Evangelisation übernommen. Ja. Und so war es auch hier in Antiochia. Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Barnabas ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Das sind einige 100 Kilometer Fußweg. Die hat der Barnabas einfach auf sich genommen, um sich Konkurrenz ins Haus zu holen. So würden viele Pastoren das heute sehen. Ich bin selber viele, viele Jahre vollzeitlich als Pastor gewesen und ich weiß genau, von was ich rede. Was der Barnabas hier gemacht hat, das würde heute kein Pastor machen. Weil da muss man das Geld teilen, was in der Gemeinde zusammenkommt. Dieses Denken war damals einfach nicht da. Die haben in der Regel von ihrem eigenen Arbeit gelebt. Und dieser Barnabas, der sieht, es kommen so viele Menschen zum Glauben. Ich brauche Verstärkung. Ja. Und dann marschierte er einige hundert Kilometer, um einen Mann zu suchen, den er in Jerusalem kennengelernt hat, von dem er gesehen hat, hey, der hat Feuer und der ist kompetent und der ist auch ein Hellenist. Der ist zwar hundertprozentiger Jude natürlich, dieser Saulus, aber der kommt auch aus einer Gegend, nicht aus Jerusalem stämmig. Ja? Der ist genau der Richtige für Antiochien. Den hole ich mir. Und er hat es nie als Konkurrenz gesehen, sondern ich brauche diese Ergänzung. Und schon waren sie zwei Älteste. Ja. Halleluja. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. Ja, sie haben dort Spaßgesellschaft aufgerichtet, ja. Ah, da coole Gefühle, ja. Nee, die haben einfach die Bibel gelehrt, ihr Lieben. Das verstehen wir heute noch fast wenig, ja. Die haben die Bibel gelehrt von vorne bis hinten, damit diese Heiden wissen, was Gott will. Wie führst du denn eine christliche Ehe? Das war denen ja nicht klar. Ja. Kann man Homosexualität weiter praktizieren? Was sagt denn Gott dazu? Wie versammelt sich denn Gemeinde? Wer ist denn Gott überhaupt? Der hat alles geschaffen. Du gehörst ihm. Alles musste gelehrt werden, damit sie den Willen Gottes kannten. Und so ist es auch geschehen und deswegen ist auch eine starke Gemeinde dort entstanden. Wir unterschätzen noch, was es bedeutet, die Bibel gelehrt zu bekommen, ihr Lieben. Ich sage das einfach nicht, weil ich gerne lehre oder irgend sowas, sondern das ist einfach, wenn wir Gott kennenlernen wollen und wenn wir seinen Willen für unser Leben, für die Gestaltung unseres Lebens kennen wollen, dann müssen wir die Bibel kennen. Denn nur dort ist es geoffenbart. Heute müssen wir lernen, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, oder? Biologisch, es gibt nichts anderes. Aber das muss man heute lernen. Vor 100 Jahren, meine Eltern, hättest du das nicht lernen brauchen. Das war für die logisch. Ja. Ist heute nicht mehr logisch. Wenn man den Schöpfer ablehnt, verliert man auch die richtige Sicht auf seine Schöpfung. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Deswegen muss über all diese Dinge gelehrt werden. Ja, Kindererziehung. Ja, was sagt denn Gott dazu? Es muss gelehrt werden. Wir denken, ja, wir heiraten und kriegen Kinder. Und denken, das geht halt alles automatisch, ja, irgendwie machen wir das schon. Ja, dann kommt irgendwie was raus. Ne? Aber Gott hat auch dafür klare Weisungen, wie man Kinder erzieht. Alles diese Dinge, die brauchen wir, müssen gelehrt werden, stehen im Wort Gottes drin. Heute muss man lernen, gehorcht euren Eltern. Das war, wie gesagt, vor 100 Jahren. Gehorcht euren Eltern, da war es eher überzogen. Ja? Da haben manche Eltern nicht gewusst, wie man erzieht. Ja? Die haben es wirklich überzogen. Ja? All diese Dinge stehen im Wort Gottes. Natürlich auch musste gelehrt werden, wie versammelt man sich als junge Gläubige, wie versammelt man sich als Christen, wie können wir einander helfen, wo haben die sich getroffen? Was denkt ihr, wo haben die sich getroffen? Die hatten halt keinen Tempel wie in Jerusalem. Das war halt der einzige Ort, wo am Anfang ein großer Versammlungsplatz da war. Die Gemeinde in Antiochien hatte das nicht. Die haben sich nur in den Häusern treffen können. Wenn es gerade mal die Möglichkeit gab, irgendein größeres Gebäude, einen Saal zu mieten, dann haben die das schon gemacht, aber das gab es halt nicht gleich und überall. Ja. Die Häuser, ihr Lieben, sind der wichtigste Ort auch für uns. Und ich möchte euch da in diese Richtung ermutigen. Unsere Häuser sind der wichtigste Ort für die Gemeinde. So wertvoll es ist, dass wir hier sein können. Ist wunderbar. Aber der wichtigste Ort sind unsere Häuser. Dass wir uns dort miteinander versammeln, einander dort stärken und das, was wir am Sonntag hören, Stück für Stück in unser Leben reinbringen. Miteinander umsetzen. Vers 27, in diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus. Das war übrigens im Jahr 45 bis 46, war diese Hungersnot in Israel schon. Eine Hungersnot, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Das ist tatsächlich geschehen, das kannst du historisch ist das nachgewiesen, dass diese große Hungersnot, die hat sich sukzessive ausgebreitet über das ganze Römische Reich, vom Osten herkommen, soweit ich mich erinnern kann. Und die hat dieser Agabus vorausgesagt. Und aufgrund dessen haben die neuen Gläubigen gesagt, hey, dann helfen wir doch den Brüdern in Jerusalem. Ich finde es so eine tolle Einstellung, so eine tolle Haltung von jungen Gläubigen, dass sie einfach das Herz hatten zu sagen, hey, von denen haben wir das Heil gekriegt, die unterstützen wir jetzt. Ja. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe, eigentlich wörtlich heißt es, einen Dienst zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Diese Freigebigkeit dieser Brüder und Schwestern in Antiochien, in dieser jungen Gemeinde, ist ein ganz tolles Vorbild für dich und für mich. Das ist einfach eine Frucht ihrer Hingabe an den Jesus, dass sie fest im Herrn geblieben sind. Sie haben gewusst, Jesus hat mich mit seinem Blut erkauft. Ich gehöre mit allem, auch mit meinem Vermögen, dem Herrn. Er hat mir es anvertraut, ich soll es gut verwalten. Aber eigentlich ist es auch dazu da, dass ich den Herrn dadurch ehre. Und so haben sie auch in diese Richtung Unterstützung gesammelt und nach Jerusalem geschickt. Sie haben den Heiligen in Jerusalem einen Dienst geschickt. Das ist eigentlich ein Dienst, heißt es wörtlich. Ja. Sie haben ihnen gedient. Sie schickten Barnabas und Saulus. Da haben wir ja gesehen, Barnabas, der erste Älteste, Saulus, dazugekommen, der zweite Älteste. Aber wir werden bald sehen, das waren dann schon mehr Älteste. Die Gemeinde ist so rasch gewachsen und damit musste auch zwangsläufig das Ältestenteam erweitert werden durch begabte Leute. Ja. Und zwei von ihnen haben sie rausgesucht, natürlich die zwei bewährtesten, ist klar. Warum haben sie zwei rausgesucht? Die hätten ja auch das Denken haben können, hey, einer reicht, der nach Jerusalem geht und das Geld überbringt. Wir brauchen jede Kraft hier. Dieses Vier-Augen-Prinzip, gerade wenn es um Geld geht, ihr Lieben, das ist in Gemeinde extrem wichtig. Es sind wirklich über die vielen Jahre immer wieder Pastoren, die das alleine gemacht haben, in diesen Punkt gefallen. Auch in Deutschland gab es solche Fälle, ja. Das Vier-Augen-Prinzip hilft uns einfach, im Licht zu leben. Ja, und das haben die schon damals erkannt und praktiziert. Sie schickten den Dienst, also dieses Geld, zu den Ältesten in Jerusalem. Ich hätte jetzt als nächstes erwartet, sie schickten das Geld zu den Aposteln. Stimmt's? Die Apostel waren das erste Leitungsteam in der Gemeinde in Jerusalem. Plötzlich taucht hier das erste Mal nicht mehr die Apostel auf, sondern ganz selbstverständlich die Ältesten. In Jerusalem hat sich ein Prozess vollzogen, der ganz normal ist. Die 12, die wussten ganz genau, hey, unser Auftrag ist eigentlich die ganze Welt. Und am Anfang mussten sie natürlich die Gemeinde leiten, ist klar. Ja, war niemand anders da, der vorbereitet war auf diesen Leitungsdienst. Aber sie haben da nicht dran festgeklebt, sondern die haben diesen Prozess, dass sich eine Ältestenschaft in ihrer Gemeinde entwickelt, gewollt, gefördert. Und was auch natürlich auffällig ist, Petrus hat nicht gesagt, jetzt setze ich einen neuen Petrus ein. Würde man ja erwarten, wenn man heute manche Dogmatik sieht. Ja. Wäre doch selbstverständlich eigentlich. Jetzt hätte ja ein neuer Petrus eingesetzt werden müssen, oder? Ein Nachfolger, der Leiter der Gemeinde von Jerusalem ist, oder? Das wäre das Denken von heute bei vielen. Nee, gab es nicht. Das wusste Petrus nicht, dass er der Petrus ist. Ja. Die haben ganz selbstverständlich ein Ältestenteam entwickelt und die haben die Gemeindeleitung übernommen, sukzessive. Und die Apostel sind frei gewesen, immer mehr frei gewesen, das zu tun, was Jesus ihnen eigentlich schon vorher gesagt hatte. Das ist gesunde Gemeindeentwicklung. Sie schickten also dieses Geld, diesen Dienst zu den Ältesten in Jerusalem. Und wir sehen, die Apostel haben vorher als Apostelteam die Gemeinde geleitet. Und es ist selbstverständlich, dass sie auch ein Ältestenteam entwickeln. Da gab es nicht den Bischof, den Gemeindeleiter, den einzigen Pastor. Diese Leitungsform kannten die nicht. Die ursprüngliche Leitungsform der neutestamentlichen Gemeinde ist ein Leitungsteam von Ältesten. Und in dieser Ältestenschaft muss jeder die Begabungen haben, die in Epheser 4,11 genannt sind. Werde ich aber noch anders mal darauf eingehen. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Aber sie sind ein Team mit unterschiedlicher Gewichtung. In jeder Ältestenschaft gibt es unterschiedliche Gewichte. Das ist normal. Aber sie haben den gleichen Dienst und die leiten die Gemeinde miteinander. Das finde ich, dass das wunderbar ist, wie wir das hier schon sehen, dass wir das auch in der Muttergemeinde aller Gemeinden einfach sehen, dass sich das so entwickelt hat. Und es ist aus meiner Sicht kein Zufall, sondern es ist genauso Gottes Führung und Gottes Leitung für gesundes Gemeindeleben. Ich möchte noch mit euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du auch unsere Herkunft, unsere Begabungen, dass du es nimmst und dass wir anderen Menschen damit dienen können, dass sie dich kennenlernen. Ja, so wie du uns gemacht hast, baust du Brücken auch zu anderen Menschen, die ähnlich sind. Einfach damit es uns leichter fällt, eine Vertrauensbrücke zu haben und dich zu verkündigen. Und ich bitte dich, dass du uns da einfach durch deinen Heiligen Geist Freimut gibst, immer wieder einfach Menschen zu dienen, ihnen zu helfen, ihnen zu verkündigen, auch für sie zu beten, wie wir das bei der Maria vorhin gehört haben oder bei der Tochter vom Tivi. Johanna, danke schön. Ja, ich danke dir, dass wir dir dadurch die Ehre geben dürfen, dass wir dich verkündigen, Herr. Amen.